Berliner FDP meldet sich wieder mit einer neuen Leitmotiv-Podcast-Folge und wieder hier zu Gast ist ein sehr guter Parteifreund, Dr. Andreas Schaumeier. Andreas, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung. Freut mich.
Sehr gerne. Lieber Andreas, wir wollen versuchen, ein bisschen weiter die politischen Themen heute zu besprechen und ganz frisch aus dem Druck. Gibt es einen Präsidiumsbeschluss der Bundespartei, der Freien Demokraten, wie dieses Land, wie unser Land wirtschaftlich vorankommen kann, die ersten 100 Tage? Wie ist dein Blickwinkel, wie ist deine Perspektive auf diesen Präsidiumsbeschluss?
Ja, Sabah, lass uns doch dann hier zum Service-Podcast werden und wir gehen einfach tatsächlich mal durch diesen Beschluss, der nennt sich Wirtschaft und Wohlstand sind wählbar, die 100-Tage-Agenda der Freien Demokraten. Es ist natürlich auch ein bisschen das Follow-up zu dem Wirtschaftswendepapier von Herbst 2024, das unter anderem, würde ich sagen, auch aufgrund seiner Durchschlagskraft zum Ampelaus geführt hat.
Das kann man sagen.
Deswegen lohnt sich, glaube ich, jetzt auch nochmal der Blick in das jetzt aktuelle Papier vom 17. Februar, so wie du gesagt hast, taufrisch. Und die erste Forderung der FDP ist ein Sofortprogramm zur Entlastung der Bürger und der Betriebe um 14 Milliarden Euro. Unter anderem soll Einkommensteuergrundfreibetrag erhöht werden, der Solidaritätszuschlag abgeschafft, Mehrarbeit soll sich wieder lohnen.
Ja.
Wir wollen moderne Arbeitszeitmodelle. Mhm. Die Gastrosteuer soll von 19% auf 7% reduziert werden. Mhm. Und wir wollen anfangen mit der Senkung der Körperschaftssteuer und der Anpassung des Spitzensteuersatzes. Also ein Anreiz für mehr Arbeit und eine Entlastung. Und vielleicht stellen wir das vielleicht auch mal so dar, was das so bringt. Also zum einen hört man ja auch, wir haben Fachkräftemangel. Diesen Fachkräftemangel, den können wir nur beheben, wenn wir echte Anreize für ausländische Fachkräfte setzen. Und mit so einem Ansatz, Einkommensteuergrundfreibetrag, aber auch moderne Arbeitszeitmodelle, da schaffen wir Anreize für Menschen, die nach Deutschland kommen wollen und hier auch sich einbringen wollen und ihr Leben gestalten. Und
selbst als Arbeitskräfte. Also umso schöner, wenn es Fachkräfte sind, aber auch einfach Arbeitskräfte, die brauchen wir ja auch, nicht wahr?
Absolut. Und ein anderer Aspekt, der mir bei dem Punkt auch sofort eingefallen ist, ist, wir haben zwar die höchste Erwerbstätigenquote in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, aber diese Erwerbstätigenquote ist zu einem auch nicht, also einem großen Teil auch eine Teilzeiterwerbstätigenquote. Und bei vielen auch sehr gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steigt auch diese Teilzeitquote, gerade zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich. Wir müssen mit solchen Ansätzen der Anreizsetzung bei der Einkommensteuer schaffen wir es möglicherweise auch, hier diese Teilzeitstrukturen auch wieder runterzubekommen, mehr Menschen auch in Vollzeit tätig werden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Viele Frauen berichten, dass sie aufgrund von Kinderbetreuung zum Beispiel in Teilzeit gehen. Also warum schaffen wir es nicht zum Beispiel auch bei der Kinderbetreuung eine Verbesserung zu machen? Und das gehört beides miteinander zusammen, weil wenn ich mehr Einkommen habe, wenn ich bis zu 30% oder 38%, was die FDP auch fordert, bei der Einkommensteuer mehr habe, dann kann ich das zum Beispiel ja auch effizient in Kinderbetreuung investieren. Von dem her finde ich diesen Punkt extrem gut.
Absolut, um einfach auch Menschen in diesem Land so viel Wahlfreiheit wie nur möglich zu geben, damit die Rahmenbedingungen müssen stimmen, die Angebote müssen da sein, damit Menschen ihre persönlichen Entscheidungen für ihr Berufsleben und ihr Zusammenleben in der Familie dann eben auch treffen können. Und empfindest du dieses Papier als Balsam für die wirtschaftsliberale Seele?
Ja, ich denke, dass das wie immer von der FDP in die richtige Richtung geht.
Genau.
Und wir jetzt ja auch gerade so mit dieser Debatte über Teilzeit, aber auch Anreiz für ausländische Fachkräfte einfach auch Punkte angesprochen haben, die diese Wirkung von solchen Entlastungen auch veranschaulichen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir werden ja oftmals, das wird ja oftmals versucht, uns sozusagen in so eine reichen Ecke zu schieben. Ja. Aber darum geht's gar nicht, sondern wir wollen individuelle Wahlfreiheit, wir wollen individuelle Freiheit. Dafür braucht man aber auch die notwendigen Ressourcen, dass eine Familie sich einen Babysitter leisten kann. Dass eine Familie über die normalen Kita-Zeiten hinaus auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, damit man sein Leben, auch wenn man Kinder hat und wenn man viel arbeitet, einfach auch organisiert bekommt.
Absolut. Spannend fand ich, vermute, dass es dir da auch relativ ähnlich geht, dass in diesem Präsidiumsbeschluss der Bundespartei auch steht, eben die Gastronomie hier zu entlasten, die Steuer, Gastrosteuer zu senken, wieder auf 7%, die Digitalisierung von Arbeitsverträgen, ein sehr positiver Blick auf die Einbindung und alles, was an Chancen eben auch künstliche Intelligenz hier bietet. Und das ist ein sehr, sehr zukunftsmutiger Präsidiumsbeschluss.
Ja, total. Also wir kennen das alle in der Gastronomie, in den Restaurants wird alles teurer und das kann ein Ansatz sein, auch in der Gastronomie wieder Impulse zu setzen, die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% zu reduzieren. Aber lass uns noch auf den zweiten Punkt eingehen. Ja. Du bist ja schon
vorgeprescht.
Also genau. zweite Forderung ist Bundesrecht entrümpeln, Bürokratie abbauen, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz streichen, die Bonpflicht abschaffen, digitale Arbeitsverträge in allen Branchen ermöglichen, die Vergabe öffentlicher Aufträge vereinfachen und beschleunigen und Informationspflichten, Melde-, Dokumentations-, Berichts-, Statistik- und Nachweispflichten ebenso abschaffen. So, das ist natürlich ein ganz dickes Brett, an dem da gebohrt werden soll. Das stand eigentlich auch schon im Koalitionsvertrag der Ampel drin, die Vergabe öffentlicher Aufträge. Und dazu gibt es auch, wir reden hier über etwa 400 bis 500 Milliarden Vergabepotenzial pro Jahr, die der Staat ausschreibt. Also das sind unglaublich große Summen.
Ja.
Und wenn in diesen unglaublich großen Summen viel Ineffizienz drin steckt, was in unserer Vergabe drin ist, bedeutet das unter anderem, dass Ausschreibungen teurer sind als notwendig. Dass Ausschreibungen länger dauern als notwendig. Und deswegen ist das ein sehr guter Vorschlag. Die Realität sieht nämlich so aus, dass in vielen Kommunen es gar nicht mehr viele Bieter gibt für öffentliche Aufträge. Und es kann natürlich in dem Interesse von niemandem sein, dass wir keinen Wettbewerb haben, sondern dass nur noch einer oder vielleicht maximal zwei Bieter sich um die Aufträge der öffentlichen Hand bemühen. Und deswegen ist diese Vereinfachung und auch Entrümpelung von vergabefremden Kriterien extrem wichtig. So, nächster Punkt.
Gerne.
Da gibt es gar nichts zu kommentieren, finden wir gut. dritter Punkt ist der Kurswechsel für weniger Bürokratie, die EU in die Pflicht nehmen. Und das heißt Rückabwicklung auch von Richtlinien, Lieferkettenregulierung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Streichen der EU-Entweilungsverordnung, ein Stopp für neue Regularien mit bürokratischem Aufwand und mindestens 5 Jahre die Regel, für jede neue Bürokratiebelastung müssen vorher erst 2 Euro Entlastung erfolgen. Also one in, two out. Da kann man natürlich auch wieder nicht dagegen sein als Liberaler. es ist klar, dass die Berichtspflichten für deutsche Unternehmen auch in gewisser Weise, wenn man es jetzt vielleicht so darstellen möchte, gewisserweise auch eine Bankrotterklärung der Notwendigkeit ist, staatlich und zwischenstaatlich Ziele zu erreichen.
Ja.
Also Beispiel, ich komme ja aus der Entwicklungszusammenarbeit und dass es einen riesigen Druck auf den Amazonas-Regenwald gibt, das ist absolut klar. Und wir müssen auch etwas gegen Entwaldung tun. Ob aber eine extraterritoriale Gesetzgebung wie die EU-Entwaldungsverordnung der richtige Weg ist, da stelle ich auch die Frage und komme eigentlich auch zu dem Schluss, dass das nicht so, dass das nicht ist. Und ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben in dem Handelsabkommen Mercosur gibt es Kapitel, die sich explizit mit dem Thema Wiederaufforstung beschäftigen. Das heißt, ein Handelsabkommen was ja sozusagen proaktiv ist und nicht sozusagen eine Regulierung wie die Entwaldungsordnung aufdoktroyiert, würde tatsächlich positiv zur Entwaldung, also nämlich zur Wiederaufforstung führen. Und ein zweiter Aspekt, und ich glaube, das ist für alle ganz interessant, der Druck auf den Regenwald, der kommt nicht, wie man sich das vorstellt, durch große Konzerne, die dort Soja anbauen und hier in den Regenwald abholzen, sondern das kommt auch ganz oft durch Subsistenzwirtschaft. Das hat man zum Beispiel in der Corona-Pandemie gesehen, als viele Menschen auch in Brasilien aus den Städten rausgegangen sind und dann zurück in die Dörfer. Und damit man sich dort ernähren konnte, musste Landwirtschaft betrieben werden. Und diese Art von Landwirtschaft im Regenwald ist einer der Gründe, warum es auch sehr, sehr großen Druck auf den Regenwald gibt. Und das ist natürlich ein Bestandteil oder ein Teil. Aber um das abzumildern, sind genau wirtschaftliche Chancen in urbanen Zentren die richtige Antwort, auch auf den Druck auf den Amazonas. Und deswegen ist für uns der richtige Weg, ein Freihandelsabkommen mit Brasilien in den Lateinamerika und den südamerikanischen Staaten zu haben, anstatt sozusagen extraterritoriale Gesetzgebung, die unsere Regulierung auf die südamerikanischen Länder ausweitet.
Ja, lass uns nochmal ein bisschen zum Präsidiumsbeschluss zurückkehren. Also du findest dich darin wieder, ich finde mich darin wieder, ganz viele andere freie Demokraten finden sich darin wieder. Alles schön, alles wirklich sehr, sehr ermutigend. Wie überzeugt man jetzt 50 Millionen andere Deutsche davon?
Okay, jetzt sprichst du natürlich ein Thema an, das mit dem ich auch im Wahlkampf konfrontiert war und bin. Und es ist tatsächlich so, wir als Liberale haben nicht immer die Antworten, die direkt wirken, sondern unsere Wirkungszusammenhänge und was wir beschreiben, braucht teilweise auch Zeit und dadurch entstehen sozusagen die Veränderungen. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich denke, das kann man zum Beispiel auch an dem Thema Wohnen, was mir jetzt die letzten Wochen im Wahlkampf jeden Tag untergekommen ist, weil einfach die Situation, die Wohnungssituation sowohl für Mieter als auch für Menschen, die Eigentum erwerben wollen, unglaublich schwer ist, weil die Preise mit den Mieten dramatisch gestiegen sind. Und natürlich ist ein Mietpreisdeckel und eine Mietpreisbremse, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, schnelle Intervention, wahrscheinlich für viele das offensichtlich richtige Instrument, um Mieten zu begrenzen. Nur, das ist mittel- und langfristig, führt es natürlich dazu, dass wir immer stärker die auf dem Markt befindlichen Wohnungen einschränken und das nicht mehr attraktiv ist, beziehungsweise das Bauen und dementsprechend das Vermieten. Das heißt, diese ganzen komplizierten Zusammenhänge, wir in so einem Podcast vielleicht diskutieren können und die wir darstellen können, die sind im Wahlkampf tatsächlich schwierig zu transportieren. Und vielleicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht ist auch das Problem der FDP inhärent in unseren Antworten, welche Politikempfehlungen wir abgeben. Und an dem Beispiel Wohnen lässt sich das natürlich dann so darstellen, wie gerade gesagt. Also wir haben gesagt, Mietpreisbremse und Mietpreisdeckel ist ja nicht die richtige Antwort. Aber eine Deregulierung, die dazu führen würde, dass wieder mehr bezahlbare Wohnungen auf den Markt kommen und eine Deregulierung, die erlauben würde, dass wieder mehr Menschen ihre Wohnverhältnisse so anpassen können nach ihren Lebenslagen, die ist für viele nicht intuitiv nachvollziehbar. Und da entsteht auch Angst in dem, was wir an Politikvorschlägen machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch darüber sprechen und es auch erklären, was unsere Ansätze sind.
Auf jeden Fall, also sowohl digital als auch eben auf der Straße, liegen die Herausforderungen auch ein bisschen darin, weil du hast ganz, ganz viele Gespräche geführt, ganz besonders zu diesen alltäglichen Themen wie Bauen und Wohnen und Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Und liegt es vielleicht auch daran, dass unser Ansatz als Liberale auch bedeutet, ganz, ganz viele Regeln, ganz viel Bürokratie abbauen zu wollen und damit auch für die Leute eine gewisse Unsicherheit verbunden ist. Regeln sollen einfach, sollen so verändert werden, damit sie mehr ermöglichen. Aber dieses mehr ermöglichen bereitet manchmal auch ein bisschen Angst.
Ja, und das ist auch, denke ich mal, auch ein völlig natürlicher Prozess. Deswegen darf man das auch nicht kleinreden, schlechtreden. Und Empathie ist extrem wichtig, weil es ist eigentlich tatsächlich eine endlose Schleife an Veränderung und Stabilisierung. Das hört sich jetzt auch wieder sehr unkonkret an, ist aber ziemlich konkret. Weil wir die letzten 140 bis 180 Jahre eine ständige, durch den Kapitalismus, ein ständiges Weiterentwickeln erlebt haben.
Ja.
Aber dieses Weiterentwickeln ist natürlich eine Art von Disruption und es lässt sich ja total gut zeigen. Ja? Wenn wir uns das Ruhrgebiet anschauen, das Ruhrgebiet war Anfang des 20. Jahrhunderts das Kraftzentrum der deutschen Wirtschaft. Und dieses Kraftzentrum ist dann in der Nachkriegszeit völlig da niedergegangen, weil wir einen riesigen Strukturwandel haben. Mhm. In meiner Heimatstadt, zum Beispiel Pforzheim, gab es einen riesigen Strukturwandel in der Schmuckindustrie. Und daran arbeiten sich Regionen über Jahrzehnte ab. Und das ist für jeden, der dort lebt, jeden, der dort arbeitet oder gearbeitet hat, eine riesige Herausforderung. Aber deswegen, wir leben ja auch in der sozialen Marktwirtschaft, deswegen sind solche Veränderungsprozesse zum Glück, und das sagen wir Liberale auch ganz deutlich, sozial abgesichert. Aber wir müssen, und das sind wir wahrscheinlich die Einzigen, die Liberalen und die FDP in Deutschland, die sozusagen diesen Prozess der Veränderung auch annehmen wollen. Aber wir wollen diesen Prozess auch menschenwürdig gestalten. Und dafür haben wir die soziale Marktwirtschaft. Deswegen, wer gegen diese Veränderungen kämpft, der wird immer gegen den Strom nach oben versuchen zu schwimmen. Und das ist verdammt anstrengend, ja, wer das mal versucht hat. Deswegen ist es viel besser, sozusagen diesen Strom zu gestalten, dass die Stromschnellen möglicherweise beseitigt werden, dass wir Kanäle bauen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist, glaube ich, der Ansatz auch von uns Liberalen. Jetzt schließt sich wahrscheinlich auch wieder der Kreis zu vorhin, weil du gesagt hast, wie erklären wir denn liberale Politik? Und das ist natürlich schon eine sehr große Herausforderung, solche Zusammenhänge und dieses Verständnis der Annahme von Disruption und Veränderung ist etwas Schwierigeres, als zu sagen, nein, wir müssen die Veränderung bekämpfen. Das ist sehr schwierig. Dieser Aufbau von Institutionen, auch das von sozialen Sicherungssystemen, ist extrem wichtig, aber sie müssen so aufgebaut werden, dass sie die Veränderung ermöglichen, nämlich zum Beispiel auch Arbeitsplatzwechsel. Ja. Deswegen aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, so wie in Dänemark, ist es richtig gut, ein Arbeitslosengeld zu haben, das sehr hoch ist. Für die ersten 6 Monate, 8 Monate, 12 Monate, darüber kann man ja diskutieren, wie lange das laufen soll. Mhm. Und dass man dann relativ schnell zum Beispiel einen besser bezahlten Job auch wechseln kann. Oder dass man die Möglichkeit von Weiterbildung annimmt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die liberale Art und Weise, wie wir mit Disruption umgehen.
Absolut, absolut. Und also ich bin natürlich ein bisschen befangen, weil ich in der Arbeitsmarktpolitik arbeite und da allein schon aus Datenschutzgründen jetzt nichts sagen darf. Aber etwas, was eben quasi sehr leidenschaftlich im beruflichen Alltag von mir und meinen Kollegen und ganz vielen anderen Menschen, die in diesem Bereich Land auf Land ab arbeiten, ist nicht ein starker Sozialstaat, sondern ein effizienter Sozialstaat. Ein Sozialstaat, ein System eines sozialen Sicherheitsnetzes, das Menschen auffängt, die unverschuldet in eine solche Situation gekommen sind und die auch eben diese Unterstützung brauchen, damit eine berufliche Veränderung stattfinden kann, dass eben auch menschenwürdig gestaltet werden kann. Aber wir sind hier nicht irgendwie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Das sind wir nicht und das will auch eine Mehrheit in diesem Land nicht, aus sehr guten Gründen.
Genau. Okay, sollen wir weitermachen mit unserem Serviceangebot?
Sehr gerne.
Nämlich, Punkt 4 sind wir jetzt schon.
Genau.
Der heißt Energiepolitik neu aufstellen, Energie bezahlbar machen. Also Preistreiber wie die Stromsteuer drastisch reduzieren, das Angebot an bezahlbarer Energie durch die rechtliche Ermöglichung von Fracking, Erdgasförderung, moderne Technologien ausweiten und den deutschen Sonderweg beenden und das Klimaneutralitätsziel an das der EU angleichen, nämlich 2050 statt 2045.
So ist es.
So ist es. Und ich glaube, das kann man auch noch viel einfacher machen. Wir reden ja sehr viel über Energiepolitik und Klimapolitik. Es wurde gestern auch wieder in den Diskussionsrunden auch von den Grünen angemerkt, dass man zu wenig über Klimapolitik spricht. Ich finde, man kann es ganz entspannt angehen lassen.
Okay.
Nämlich den Markt optimieren lassen. Was heißt das? Eigentlich ganz einfach. Wir haben ein funktionierendes Emissionshandelssystem. Wir werden hoffentlich in der nächsten Legislaturperiode in ein Klimageld einsteigen können, dass wir die sozialen Herausforderungen, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben,
richtig.
Veränderung erzeugt soziale Herausforderungen. Auf soziale Herausforderungen muss man auch reagieren, weil sonst verliert man den gesellschaftlichen Konsens. Also nochmal, wir haben den Emissionshandel. Der wird fossile Energien teurer machen. Der wird gewisse Arten von Mobilität auch teurer machen, vielleicht langsamer als andere Dinge. Aber es wird auf jeden Fall dazu führen, dass unglaublich gute Geschäftsmodelle daraus entstehen. Also Angebote, die sozusagen die Marktwirtschaft erschafft, weil es da auch was zu verdienen gibt. Ja?
Richtig.
Tesla ist ja sozusagen so eine Disruption im Bereich der Elektromobilität. Aber es wird noch so viele extrem interessante neue Geschäftsmodelle auf dem Weg zur Klimaneutralität geben. Und deren Kompass, und das ist das Wichtige, die Kompassnadel darf sich nicht ständig verändern, sondern der Kompass muss nach Norden zeigen. Der Norden ist 2050 und der Norden ist sozusagen das CO2-Budget, das wir uns in Europa gegeben haben. Und das lass uns bitte alle gemeinsam da draußen optimieren mit neuen Geschäftsmodellen, mit vielleicht Fusionsreaktoren 2035, 2040, mit effizienten CO2-Speichermöglichkeiten und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin eigentlich total optimistisch im Bereich der Energie- und Klimapolitik.
Ja.
Und wenn die Grünen sagen, wir brauchen noch mehr Politik in der Klimapolitik, dann ist meine Ansage, wir brauchen weniger Politik und mehr Markt im Bereich der Klimapolitik, um Klimaneutralität zu erreichen. Ich verspreche dir, wir erreichen keine Klimaneutralität mit grüner Politik.
Ja, es hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn du irgendetwas anderes vertreten würdest. Und weißt du, worauf ich mich auch sehr freue, ist, dass eine von Vernunft geleitete Klimapolitik den Menschen ganz, ganz viel eigene Verantwortung gibt. Also beispielsweise das Klimageld. Das zu erhalten und dann selbst entscheiden zu können, wie geht man damit um. Es verändert auch ein Bewusstsein, es verändert auch Wissen über dieses große Thema. Es zweifelt kein rationaler Mensch an, dass wir das Klima schützen müssen. Ich würde aber nie apokalyptisch von einer Klimakrise und am Freitag geht die Welt unter oder irgendwie so etwas reden. Das ist genau wie du es sagst, es ist nicht optimistisch, es ist nicht zukunftsgewandt, es ist auch nicht erwachsen. Es behandelt erwachsene Menschen nicht wie Erwachsene und das kann nicht die Lösung auf eine große Frage sein, die wir hier vor uns haben.
Total. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, dieses Präsidiumsbeschluss für mehr Wirtschaft und das ist digitale Innovation stärken, Deutschland zum Pionier machen. Unter anderem auch geht es da auch wieder um Informationspflichten in der Gründungsphase von Unternehmen auf das absolute Minimum reduzieren, Zugang zu Kapital für Startups verbessern, One-Stop-Shops für die Gründung in 24 Stunden einrichten und Verwaltungsdienstleistungen über eine Deutschland-App auf das Smartphone bringen. Also alles gute Vorschläge, die diese Möglichkeiten dieses Markts von KI und Digitalisierung sowohl für die Wirtschaft, aber auch für die Verwaltung und für die Optimierung der Verwaltung richtig, richtig aufgreift. Ich würde ganz gerne in dem Kontext was hinzufügen. Das ist ein bisschen geklaut aus dem Podcast von Daniel Stelter. Beyond the Obvious. wir müssen auch nicht Dinge wiederholen, die dort an anderer Stelle besprochen werden.
Ja.
Aber es ist nicht nur, oder es ist eigentlich gar nicht so sehr ein Finanzierungsgap, dass wir bei dem Thema digitale Innovation, aber auch sozusagen Startups haben, sondern dort haben zwei französische Forscher herausgearbeitet, dass es auch die Kosten des Scheiterns sind, das in Deutschland und in Europa so hoch ist. Lass mich das vielleicht echt nochmal kurz erklären, weil es total interessant ist. Das Scheitern in den USA ist viel kostengünstiger als das Scheitern in Europa. Hm. Das ist sozusagen das Ergebnis dieser Studie. Aber was heißt das?
Ja.
Das heißt, wenn jetzt VW als Beispiel für die echten Dinosaurier neue Märkte in neue Technologien vorstoßen möchte und zum Beispiel Arbeitseinheiten, Forschungsbereiche in eine Richtung aufbauen möchte, dann hat dieses Unternehmen VW im Vergleich zu einem Unternehmen wie Meta möglicherweise die gleichen Investitionskosten für neue Arbeitnehmer etc. etc. Aber, und das ist herausgearbeitet worden, wenn diese Projekte scheitern und es dann in Richtung Abfindung geht, neue Arbeitskräfte einstellen, neue Ressourcen einstellen, also sprich neue Kompetenzen, hat Meta einen fast fünffachen Wettbewerbsvorteil gegenüber Volkswagen. Das heißt, Meta kann es sich leisten, fast fünfmal zu scheitern mit den gleichen Kosten wie Volkswagen. Das heißt, Volkswagen kann sich nur einen Versuch erlauben zu scheitern, während sich ein amerikanisches Unternehmen fünfmal scheitern kann.
Mhm.
Ich wollte jetzt, und das ist jetzt auch nochmal wichtig, glaube ich auch, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, warum liberale Politik nicht immer auf den ersten Blick so deutlich und klar ist, wie vielleicht sozialdemokratische oder grüne Politik. Sozial bedeutet eben halt nicht, jemanden in einem Arbeitsplatz, der sukzessive unproduktiv wird, zu zementieren.
Richtig.
Sondern sozial bedeutet, Menschen die Möglichkeit zu geben, auch wenn das teilweise in dem individuellen Fall bestimmt nicht angenehm ist, Veränderung zuzulassen. Und an diesem Beispiel, dass in USA, was ein viel höheres Wirtschaftswachstum hat als wir, und nicht nur dieses oder letztes Jahr, sondern über die letzten Jahrzehnte, müssen wir wirklich in diese Richtung arbeiten. Wir müssen auch unsere Sozialsysteme, unseren Arbeitsschutz, also den Arbeitsmarkt so aufsetzen, dass er an die Geschwindigkeit der Veränderung, die da draußen abläuft, und Digitalisierung läuft jetzt ab und läuft schnell ab, dass die Unternehmen sich daran anpassen können. Und ja, es wird jetzt ganz viele Menschen geben, die sagen, die FDP ist eine herzlose, unsoziale Partei, die so etwas fordert, dass wir eine Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt fordern. Aber ich sage, das ist nicht so, weil wir es ermöglichen, dass Menschen sich verändern können und diese Veränderung auch zu höherem Einkommen, zu mehr Lebenszufriedenheit auch führt. Mhm. Weil wenn man einen Job hat, wo man weiß, okay, ich arbeite jetzt hier an der neuesten Technologie oder ich arbeite mit den besten Leuten zusammen und wir haben ein neues Team und es verändert sich was und so weiter und so fort. Mhm. Das macht doch viel mehr Spaß, als zu sagen, ja, ich bin über eine Gewerkschaft abgesichert, mich kann man erst in 4 Jahren rauswerfen, meine Abfindung ist so hoch, mich wirft eh niemand raus.
Mhm.
Ich finde, das ist dieses Denken ist einfach ein falsches Denken im Jahr 2025, weil sich die Wirtschaft viel schneller ändert, als wir das möglicherweise in den 60er, 70er, 80er Jahren hatten und als diese inkrementellen Innovationen auch Deutschland, aber zum Beispiel auch Japan vorangebracht haben.
Ja. Ja,
aber jetzt stehen wir vor einer neuen Herausforderung.
Und das, was du skizziert hast, das bedeutet ja auch, du hast die Regeln beschrieben, die sich verändern müssen, das, was sich öffnen muss. Ich denke, es hat auch einen gesellschaftlichen Charakter. Also für mich persönlich ist sozialdemokratische und grüne Politik zum Scheitern verurteilt, weil sie mit Feindbildern arbeitet. Die bösen Reichen, die bösen Unternehmer, die bösen diese und jene, überall lauern Feinde, man muss sich in Acht nehmen und solche Geschichten. Obwohl die Grünen eine Partei sind, also man muss es sich leisten können, Grün zu wählen mittlerweile. Das hat sich so sehr verändert in der Wählerstruktur. Liberale haben aber keine Feindbilder. Sie arbeiten nicht mit Feindbildern, sondern sie glauben erstmal an das Gute in anderen Menschen. Liberale wollen Menschen ermutigen. Sie trauen ihnen viel zu und sagen auch, es ist völlig legitim, auch damit mal auf die Nase zu fallen. Da lernt man daraus und das nächste Mal macht man das besser. Und letztendlich muss sich dieses Menschenbild, das ein hoffnungsvolles ist, ermutigendes ist, das muss sich in der Wirtschaft und in der Gesellschaft einfach noch sehr viel mehr durchsetzen und sehr viel mehr entwickeln. Einfach auch, weil wir in wenigen Tagen vor einer Richtungsentscheidung stehen. Also noch nie zuvor war und ist es so wichtig, in diesem Land eine demokratische und eine liberale Entscheidung zu treffen.
Und so wie du es jetzt gerade auch dargestellt hast, ist das die Essenz auch von diesem Papier mit seinen 5 Punkten. Und wir haben jetzt versucht, das jetzt auch ein bisschen in unsere Worte, in unsere Erfahrungen zu fassen. Es gibt bestimmt noch viele andere Erzählungen, die man zu diesen unterschiedlichen Punkten erzählen kann. Aber deswegen finde ich, dass das jetzt das richtige Papier zum richtigen Zeitpunkt ist, nämlich der Fokus ist auf Wirtschaft, aber Wirtschaft ist so viel mehr, das haben wir jetzt ja gerade durchgesprochen, als, ich sage jetzt mal, nur irgendwie jemanden zu entlasten, weil diese Zusammenhänge einer Entlastung sind vielen Menschen nicht klar. Und ich glaube, das haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen damit geklärt.
Wir haben versucht, gute liberale Dienstleister zu sein, ein bisschen.
Sehr gut.
Und weißt du, was ich auch sehr spannend finde, wenn ich das so sagen darf, an diesem Präsidiumsbeschluss, weil es ist eben genau wie du sagtest, es setzt am Wirtschaftswendepapier von Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden unserer Partei, früherer Finanzminister, setzt es an. Auch unsere Bundespartei arbeitet gerne mit Leitmotiven. Das ist schön.
Absolut.
Nicht nur Richard Wagner, nicht nur unser Podcast der Berliner FDP. Andere Leute mögen auch Leitmotive.
Total. Und wenn ich jetzt noch darf, würde ich natürlich gerne immer mein Lieblingsthema als Punkt 6 noch setzen. Und das ist einfach die Handelspolitik. Mhm. Der beste Hebel ist, um wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Und da können wir jetzt vielleicht auch noch diese Zeit, die wir haben, dazu nutzen, um vielleicht da auch ein paar Punkte zu beschreiben, die die Handelspolitik vor dem Lichte der geopolitischen Auseinandersetzung auch realistisch betrachtet.
Ja.
Da gibt es einen neuen Begriff, der jetzt aktuell auch geprägt wird, der Konfliktglobalisierung. Und ich finde, das ist jetzt eine relativ gute Beschreibung, was auch die amerikanische Regierung jetzt macht, ist ja Konflikt, den Konflikt zu suchen. Und die Frage ist, wie wir uns als Deutschland und Europa auch auf diese Konflikte vorbereiten und was wir dafür tun, dass wir in dieser Konfliktglobalisierung unser Geschäftsmodell, vor allem als Deutschland, des Exportweltmeisters aufrechterhalten können. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, aber eine ist natürlich weiterhin so, dass wir deutlich machen müssen, dass auch für die USA gilt, dass sie mehr gewinnen durch Kooperation als durch den Konflikt. Ich glaube, das ist etwas, was wir schon herausstellen müssen. Das gilt auch gegenüber China. Ich glaube, da hat Europa und auch Deutschland seine Stärken, weil wir sind nämlich der größte Handelskorridor der Welt. Die USA und China, beide zusammen, haben das gleiche Handelsvolumen wie Europa. Das heißt, wir sind ein Megaspieler, was Handel betrifft. Und wir profitieren auch am meisten davon, von der Globalisierung. Aber wir sind jetzt leider in eine Konfliktglobalisierung eingetreten. Und diese gilt es jetzt auch tatsächlich zu gestalten.
Ich glaube, dass wir, also das hast du sehr diplomatisch gesagt. Ich bin ja sehr oft wenig diplomatisch. Ich glaube, dass diese Megakapazitäten, die dieser Kontinent hat, dass wir uns oftmals dessen auch irgendwie gar nicht bewusst sind, dadurch vielleicht uns auch in enorme Abhängigkeiten in der Vergangenheit gebracht haben, unter anderem von russischem Gas beispielsweise. Ich glaube aber auch, ohne die Sorge herunterspielen zu wollen, die jetzt im transatlantischen Verhältnis da ist. Ich glaube aber auch, dass dieser Klartext der amerikanischen Administration auch etwas Wachrüttelndes hat. Also wer jetzt nicht aufwacht, wer jetzt nicht senkrecht im Bett steht und sich darüber Gedanken macht, dass das so nicht weitergehen kann, dass wir da wirklich signifikante Veränderungen in unserer Verteidigung, in unserer Sicherheit, in der Unterstützung, die wir beispielsweise für die Ukraine leisten, in unseren auch europäischen Strukturen, welche Reformen auf der EU-Ebene hier passieren müssen, damit man sich nicht abhängig macht von so jemandem wie Viktor Orban, damit man die anderen osteuropäischen Länder hier stärken kann. Jetzt ist die Zeit. Also jetzt oder nie.
Ja, jetzt ist die Zeit. Und ich würde mal sagen, eine Lessons learned aus dem Kalten Krieg ist definitiv, wirtschaftliche Stärke ist die beste Karte, die man sozusagen haben kann.
Absolut.
Und deswegen gilt es für uns in Europa und in Deutschland, erste Priorität auf Rahmenbedingungen für Innovation verbessern. Mhm. Wir müssen auf Digitalisierung setzen, und wer zum Beispiel sich die Prognosen für den Energiebedarf anschaut, der notwendig ist, um digitale Technologien in Wert zu setzen in den nächsten 15 Jahren, der wird erschrecken, wie viel Energiebedarf notwendig ist. Das heißt, mit so einer kleinkarierten Energiepolitik und kleinkarierten Energiewende, wie wir das aktuell vorantreiben, werden wir diese Herausforderung gar nicht in den Griff bekommen.
Absolut, ja.
Und deswegen ist digitale Innovationen bedürfen massiver Investitionen in die Energieversorgung. Und da müssen wir dann auch die Scheuklappen endlich ablegen und in diesen Bereich investieren.
Oh, so wahr. Ich würde dich gerne, lieber Andreas, ein bisschen zum Abschluss gerne fragen wollen. Du bist Direktkandidat des Bezirkes Mitte. Du bist auf der Landesliste der Berliner FDP auf Platz 7. Hast ganz, ganz viel unermüdlichen Wahlkampf in den letzten Wochen gemacht. Was waren deine Erkenntnisse? Was waren die Dinge, die du daraus da gelernt hast, die dich bewegt haben, die dich auch weiterhin begleiten werden?
Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen und Erlebnisse. Und ich glaube, das geht jetzt auch an alle Hörer, die jetzt sich vielleicht nicht parteipolitisch engagieren und nicht im Wahlkampf sind, ist, Leute, das ist alles Ehrenamt da draußen.
Ja.
Ja, und das ist total bewundernswert, wie wir samstags um 10.40 Uhr den Stand aufbauen, wie dann jemand kommt und Kaffee und Tee mitbringt, wie wir dann am Hackischen Markt, am Oranienburger Tor, im Tiergarten, in Werdinger Schandarmarkt, überall da stehen und Gespräche mit den Leuten eintreten. Und das sind gute und das sind schlechte Gespräche. Mhm. Das ist total bewundernswert. Und dass dieser Hass und auch diese Hetze gegen, und jetzt beziehe ich tatsächlich alle demokratischen Parteien und alle Kämpfer für diese Politikarbeit mit ein, dagegen müssen wir wirklich vorgehen. Ja, weil das absolut nicht akzeptabel ist, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in irgendeiner Weise anzugehen. Mhm. Aber man kann das auch sehr positiv machen. Mhm. Viele Menschen sprechen auch genau das an, was ich gerade gesagt habe.
Ja.
Beglückwünschen einen auch und sagen, dass sie das toll finden, dass wir da stehen. Und also das ist definitiv ein Punkt. Ein zweiter ist, das soll jetzt nicht paradox klingen zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber in gewisser Weise ist natürlich diese Polarisierung, die wir sehen, auch etwas Positives, wenn man sozusagen zurückblickt, waren viele Parteien nicht mehr unterscheidbar voneinander. Mhm. Vielleicht ist auch das Ampel-Aus eine gewisse Art von Klärung dass die Grünen keine liberale Partei sind.
Richtig.
Vielleicht ist das Ampel aus, auch hoffentlich für viele Wählerinnen und Wähler auch eine gewisse Klärung für was welche Parteien stehen und für was sie eben nicht stehen. Das erlebt man tatsächlich auch wirklich im Wahlkampf vor Ort, auch in der Diskussion mit den anderen Parteien und den anderen Kandidaten. Aber ich würde auch sagen, mit den Wählerinnen und Wählern von anderen Parteien. Mhm. Und jetzt oute ich mich. Das ist auch etwas Gutes in gewisser Weise, wenn es in diesem Wettbewerbsrahmen passiert, wenn es auch mit Freude und Lust am Argument passiert, dann ist es etwas total Gutes.
Absolut.
Weil es tut für die Demokratie nicht gut, wenn nur noch irgendwelche Ränder sichtbar sind.
Ja.
Aber wir sehen, dass, und davon bin ich überzeugt, wir die Mitte sind als FDP.
Mhm.
Und es dort aber auch sehr große und notwendige Abgrenzungen nach links und rechts geben muss. Und das ist mir im Wahlkampf auch aufgefallen.
Das ist sehr schön, dass du das beschreibst und auch wie du das beschreibst, ist das, dass diese Abgrenzungen, dass diese inhaltlichen Reibungspunkte auch wieder sichtbarer und deutlicher geworden sind. Ich hatte in diesem Wahlkampf, der ja auch noch einige weitere Tage verstärkt auf allen Kanälen läuft, tatsächlich einen inhaltlichen Erkenntnisgewinn in den vielen, vielen Terminen, die wir beide hatten und die vielen inhaltlichen Themen, die uns da begegnet sind. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du ein Experte zum Thema Migration bist. Das war bemerkenswert und das ist vielleicht interessant für unsere Zuhörer. Das ist entstanden, weil du eben kurzfristig auch eingesprungen bist für unseren guten Freund Jan Schnellenbach. Grüße gehen raus an Jan Schnellenbach, der leider Gottes durch die Bahn verhindert war. Und dann hast du dieses Panel da unglaublich bereichert, wirklich. Und da ist mir zum ersten Mal wirklich klar geworden, meine Güte, Dr. Schaumeier weiß sehr viel über Migration.
Ja, aber ich wusste auch nicht alles ich habe von Herrn Koopmans extrem viel gelernt und vor allem auch diesen Aspekt, den können wir ja vielleicht auch nochmal hier wiedergeben, weil er doch auch so ethische Aspekte der Migration herausstellt. Und zwar diese Asylverfahren in Drittstaaten wird ja von Grünen und auch SPD stark kritisiert und auch als etwas dargestellt, was so eine Art von Abschieben oder so ein Auslagern
in nicht so rechtsstaatliche Verfahren
und so weiter und so fort. Und dann fand ich das Argument von ihm, dass er gesagt hat, nein, das ist auch unsere menschliche Pflicht, die Leute davon abzubringen, über das Mittelmeer und den Atlantik zu flüchten. Und diese Drittstaatenverfahren, dass die tatsächlich existieren.
Genau.
Und dass das schützt Menschenleben, das bewahrt vor menschlichen Tragödien.
Ja.
Und dann hat er ja auch relativ gut aufgezeigt und gezeigt, wer kommt denn da? Und klar, die Familien in diesen Ländern, die schicken die jungen Männer, die diese Reisen auch auf sich nehmen können. Und das sind alles richtige Dramen und Tragödien, die sich da abspielen. Und warum dann Parteien in Deutschland sich gegen so etwas aussprechen und diese Zusammenhänge nicht tatsächlich realisieren, das finde ich extrem verwerflich. Und das war
total
gut, dass er das so gut dargestellt hat und auch diese vielen anderen Ansätze, die in der politischen Diskussion immer in eine gewisse, rechte Ecke geschoben werden, die
zutiefst menschlich sind.
Das war total toll, dass wir diese Chance hatten, ihn da auch zu Wort kommen
zu lassen. Also Professor Koopmans, ein so wirklich bewundernswerter Experte als Soziologe und als Experte für Migration. Das war wirklich ein denkwürdiger Abend. Es gibt auch noch einen anderen Erkenntnisgewinn. Der ist jetzt verändere ich ein bisschen das ernste Thema in etwas eher Süßes. Ich habe auch festgestellt, dass einer der niedlichsten Wahlkämpfer, die ich je gesehen habe, euer Hund Thibaut ist. Thibaut Schaumeier hat sich eingebracht in diesen Wahlkampf und hat Einsatz gezeigt und einer der herzerwärmendsten Lebewesen, denen man so begegnen kann.
Klar, Hunde und Tiere sind tolle Wahlkampfkämpfer. Ich habe ihn nicht gefragt, ob er Lust auf Wahlkampf hat, aber er musste einfach mal mit und kam, glaube ich, auch ganz gut auf der Straße.
Auf der Straße und auch, also er hat sich ja auch nicht gewehrt. Also er hätte sich ja gewehrt dann irgendwann. Und ja, lieber Andreas, gibt es etwas, was du gerne noch an unsere Zuhörer hinausschicken willst in die Welt?
Nee, ich glaube, wir haben total viel jetzt besprochen und wir haben, ich glaube, es auch geschafft, diese liberale Politik empathisch und auch erklärend irgendwie darzustellen. Dafür braucht man manchmal ein bisschen mehr Zeit.
Ja.
Und was wir ja vorhin gesagt haben, wir Liberalen denken vielleicht auch manchmal ein bisschen zu stark in Wirkungszusammenhänge, aber das ist unser Ansatz. Und deswegen sage ich eher danke an alle, die jetzt zuhören. Und wir haben jetzt noch ein paar Tage Wahlkampf. Wir haben wirklich in Berlin-Mitte viel gemacht. Alle Ehrenamtlichen haben sich richtig gekämpft. Ja, ich hoffe für Deutschland und auch für uns, dass wir mit einem ordentlichen Ergebnis in den Bundestag einziehen.
Ja.
Und da habe ich auch ein richtig gutes Gefühl dabei. Deswegen FDP wählen lohnt sich, weil das, was wir hier machen, ist FDP und ist liberal. Ja, und das ist meine Message am Sonntag wählen gehen und FDP wählen gehen und sich freuen und optimistisch sein, das ist, glaube ich, gut.
Wunderbar. Genauso ist es wirklich. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir haben jetzt mehrere Tage noch Wahlkampf vor uns. Das werden wir mit ganz viel Leidenschaft und Herz und Verstand füllen. Und ich freue mich sehr, aus wirklich sehr guten Gründen haben wir in diesem Land ein geheimes Wahlrecht. Nichtsdestotrotz sage ich das gerne, ich freue mich sehr, dich am Sonntag zu wählen und unsere Partei am Sonntag zu wählen. Am 23. Februar, das ist eine Entscheidung. Es reicht nicht mehr nur demokratisch zu wählen, man muss liberal wählen, wirklich. Und damit sich etwas grundlegend Positives verändert. Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Kandidatur und dass du diesen Podcast so bereichert hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sarah.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.